Guten Tag und herzlich willkommen zu Overtime, dem Spieltagspodcast von Give & Go zur BeKo BBL. Der Spieltag ist erst rum, wenn Overtime vorbei ist. Ich begrüße wie immer bei mir Marcel Lubasch. Hallo Marcel.
Hallo Simon, hallo aus Berlin.
Kannst du denn schon wach sein? Man muss wissen, es ist noch etwas früh am Tag, gerade 8.25 Uhr und ich für meinen Teil habe gestern Abend noch einer anderen Sportart gefrönt, dem Football, und bin deswegen noch nicht so ganz fit. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, wir hatten ja gestern noch Aufnahme, dann schnell nach Hause, noch ein bisschen was vom Spielen mitbekommen, noch die ganzen Spiele im Relive geguckt. Ziemlich spät ins Bett gegangen, heute Morgen aufgestanden, auch verschlafen, muss man dazu sagen. aber jetzt geht's, jetzt ist alles gut. Der erste Kaffee ist getrunken, also von daher sollte es jetzt schon passen.
Das sind perfekte Voraussetzungen für einen interessanten Podcast. Steigen wir gleich ein. Gestern beim Spiel Bamberg gegen Ludwigsburg gab es danach wie immer eine Pressekonferenz und danach hat Andrea Trinchieri ein bisschen vom Leder gezogen und sich etwas von der Seele geredet. Er hat gesagt, das Format vom Pokal ist ein bisschen hard to understand, also nicht so ganz nachvollziehbar. Und das Format ist killing the show, hat er auch gesagt. Das sind ja schon deutliche Worte. Hast du damit gerechnet, dass diese Diskussion, die es bei den Fans ja schon länger gibt, jetzt auch bei den Offiziellen so richtig ankommt?
Wir haben ja letztes Jahr schon deutliche Worte gefunden. Da haben wir bei der Videoshow, die wir aufgenommen haben, mit Manuel Baraniak zu Gast, kann man sich auch auf YouTube ansehen, da haben wir schon drüber gesprochen, welche Probleme es beim Pokal gibt. Ich für meinen Teil sehe jetzt da nicht so wirklich großen Bedarf zu justieren, weil ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, welche anderen Möglichkeiten es da gibt. Man könnte vielleicht drüber nachdenken, dass man einen Qualifikanten mit reinholt aus der Pro A, dass man so einen Underdog mit drin hat. Da gibt es sicherlich noch andere Möglichkeiten, die ganze Geschichte zu gestalten, aber ich für meinen Teil finde dieses Top-4-Wochenende als Entertainment und zum Vermarkten nicht unbedingt die falsche Wahl, wie es jetzt der Coach sieht oder aus welchen Perspektiven es der Coach sieht, er hat ja jetzt nicht zugesagt, wie er sich das vorstellen könnte, wie er am liebsten den Pokal ausspielen würde, ob er überhaupt einen Pokal ausspielen möchte.
Er hat noch ergänzt, dass er sich ein Final Eight ganz gut vorstellen könnte oder gesagt, es hat auch Gründe, dass man in anderen Wettbewerben auf ein Final Eight geht, auch für die Mannschaften, dass die mal so ein Turnier mitspielen dürfen, weil er meinte, Ludwigsburg hätte es auch verdient gehabt, aber ja, jetzt geht's halt gegen Bamberg und dann ist halt nicht so einfach, da einzuziehen. Also das war noch seine Worte dazu.
Ja, ich denke, wie gesagt, da kann man schon nachjustieren. Vielleicht so ein Final Eight wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn die besten 8 Mannschaften so ein Pokal unter sich ausspielen, ganzes Wochenende lang, von Freitag bis Sonntag durchgehend. Ich denke, das wäre vielleicht noch die einzige Alternative zu dem aktuellen Top 4. Wie siehst du denn die aktuelle Situation? Was könntest du dir vorstellen?
Bei so einem Final Eight wären es halt wieder 3 Spiele. Das sind es aktuell auch, außer eben, wenn der Gastgeber gewinnt, für den sind es nur 2. Im Endeffekt ist der Pokal, so wie er es gerade ist, nicht so viel wert. Ich denke, das kann man schon so sagen. Wenn du als Gastgeber wie Oldenburg letztes Jahr eigentlich gar nicht qualifiziert wärst und am Ende dann mit dem Pokal in den Händen dastehst und dich feiern kannst, weil du eben 2 Spiele gewonnen hast. Ich weiß nicht, ob der Wettbewerb da, wie gesagt, so viel wert ist. Aber andererseits, wenn man jetzt sieht, der BR wird das übertragen. Das heißt, irgendwie vermarkten kann man das schon. Es ist die Frage, ob es eine Alternative gibt, die eben nicht mehr Spiele im Spielplan bedeutet. Das ist ja immer das Erste, worauf man achten muss, dass man nicht jetzt sagt, okay, wir machen BBL-Pokal, alle Mannschaften der BBL sind dabei und von mir aus noch 2, wenn das irgendwie von der Zahl her passt, von der Pro A und ich glaube, das wird nicht gehen. Dann wären es noch mehr Spiele. Und das ist echt das, was man am wenigsten gebrauchen kann, dass es eben noch mehr Spiele im Spielplan gibt. Ich stelle mir die Frage, ob Basketball überhaupt eine Sportart ist, in der ein Pokal funktionieren kann. Weil wir wissen alle, die Wahrscheinlichkeit, dass ein richtiger Underdog im Basketball gewinnt, ist relativ klein. Liegt einfach dran, dass es so viele Körbe gibt, dass du eben nicht durch ein Abseitstor irgendwie in der 93. Minute im Regen unter Flutlicht den Favoriten dann eben besiegst, sondern du brauchst halt ein bisschen mehr und das ist dann halt schon schwierig. Da wird die Qualität setzt sich meistens durch im Basketball. Deswegen ist die Frage, ob so ein Pokalwettbewerb überhaupt ja, nötig ist im Basketball. Aber wenn man sagt, man kann das gut vermarkten, und da gucken auch andere Leute zu und so ein Top-4-Wochenende hat ja auch immer was, dann vermutlich lieber so, als wenn man dann noch mehr Brimborium irgendwie drum macht mit mehr Spielen und Qualifikation und weiß nicht was.
Also ich denke, als neutraler Zuschauer, der jetzt, naja, ich möchte jetzt sagen, der jetzt nicht unbedingt basketballaffin ist, der jetzt nicht zu den Die-Hard-Fans gehört, zur richtigen Community und jedes Wochenende Basketball schaut, der das vielleicht im Vorbeilaufen auf dem BR sehen würde, der würde die ganze Geschichte schon interessant finden. Es hat schon eine gewisse Brisanz und Top 4, dass augenscheinlich besten vier Mannschaften zum aktuellen Zeitpunkt so ein Pokal ausspielen, das kann man sicherlich gut vermarkten. Ich denke auch für mich, ich war beim Top 4 in Ulm damals gewesen und als, ich sage jetzt mal Medienvertreter, hat es schon sehr viel Spaß gemacht, war auch eine ordentliche Spannung dabei und die Fans haben das gut aufgenommen, es war eine richtig gute Stimmung. Deswegen denke ich schon, dass das Format gar nicht so verkehrt ist in Richtung Vermarktung. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob es ein Top 8 gibt, da bin ich schon vollkommen bei dir und da bringst du auch die absolut richtigen Argumente, dass ich nicht denke, dass das sinnvoll wäre, dann Top 8 aufgrund der Belastung, die sowieso schon endlos hoch ist. Und jetzt stellen wir uns mal vor, in der Zukunft haben wir dann noch vielleicht eine Champions League, zwei internationale Wettbewerbe plus die Eurocup und die Euro Challenge. Wann willst du
Mit
da noch?
zweiter Gruppenphase, das ist ja für mich eh der
Genau, so ist es. Also
gut.
wie will man da noch irgendwie einen Top 8 dazwischen bekommen? Das wäre utopisch.
Vielleicht habt ihr bessere Ideen, dann schreibt uns gerne. Wir sind glücklich über allerlei Ideen und ich glaube, vielleicht die Liga auch. Wenn es da was gibt, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn so eine kleine Diskussion in Gang kommt. Vielleicht kommt ja jemand, der sagt, Moment. Ich hab was und so können wir das auch machen.
Genau so ist es.
Lass uns einsteigen in die Spiele des Wochenendes. Erste
Jawohl.
Partie: Bayreuth gegen Hagen. Schönes Comeback von Leslie für Hagen. Sa war jetzt seit, ich glaube, Oktober sogar endlich wieder auf dem Feld. Gereicht hat es für Bayreuth am Ende trotzdem nicht. Phoenix Hagen gewinnt auswärts 93 zu 88. Ja, was war der Schlüssel zum Sieg für Hagen?
Ja, das erste Viertel war der Schlüssel zum Sieg und ein überragender DJ Covington. Also das erste Viertel haben die Hagen dann mit 22, nee, 23 zu 12 gewonnen, mit plus 11 aus dem ersten Viertel gegangen. Und das haben die Bayreuther dann auch nicht mehr geschafft zu drehen. Danach hat Hagen auch kein Viertel mehr gewinnen können. Und am Ende hat es dann gereicht für den Sieg. Und der Kollege DJ Covington war richtig, richtig stark drauf. Momentan einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, muss ich ehrlich gestehen. 19 Punkte gemacht, 16 Rebounds geholt, also ein richtig, richtig, richtig starkes Spiel gemacht.
Am Ende hat Bayreuth ja sogar noch mal kurz geführt, 6 Minuten vor Schluss mit 5 Punkten. Aber die Aufholjagd hat natürlich schon Kraft gekostet. Und dann kam eben Covington, der einen Korbleger gemacht hat, einen Assist gespielt hat auf Jefferson. Dann kam noch ein Dreier und ja, so wie Hagen halt ist, dann entweder sie treffen halt oder sie treffen halt nicht. DJ Covington habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das steht auch so ein bisschen für den ja leicht modifizierten Stil von Hagen. Also sie spielen nicht mehr um jeden Preis so ganz schnell nach vorne. Immer noch schnell natürlich, keine Frage. Aber auch Covington und Claassen sind schon eher echte Center, als man das so die letzten Jahre in Hagen kannte, wenn ich mich da jetzt nicht völlig irre. Wie siehst du es? Es funktioniert ja eigentlich ganz gut.
Ja, sie haben auf der einen Seite die Spieler wie Jefferson, Gezge, JJ Mann, Ivan Elliott, die jetzt alle schon in der Lage sind, auch Owen Klaassen, die jetzt in der Lage sind, den Fastbreak zu laufen und die schnellen Punkte zu erzielen, was sie auch immer noch machen. Sie sind immer noch das Team mit der höchsten Pace, also den meisten Ballbesitzen auf den meisten Angriffen auf 100 Angriffe auf 100 Ballbesitze zu hochgerechnet. Schwieriger Start. Aber dennoch sind sie jetzt auch in der Lage, im Halbfeld zu agieren. Und da hast du halt einen DJ Covington, der einfach eine Kante ist, der super aus dem Pick and Roll agiert, der als abrollender Spieler richtig stark ist. Also der es immer wieder schafft, aus dem Pick and Roll heraus zu anspielbar zu sein, ob er nun hart zum Korb geht oder kurz danach zur Mitteldistanz poppt und dann 1 gegen 1 geht. Das ist bei DJ Kavik eigentlich vollkommen egal. Der schafft es immer irgendwie zu punkten aus dem Pick and Roll heraus. Ist wahnsinnig stark mit dem Rücken zum Korb, schafft sich da ordentlich Platz und deswegen ist es so ein bisschen variabler, das Hagener Spiel. Nicht so wie früher, dass sie nur auf Run and Gun und schnell spielen, sondern die schaffen es halt auch im Halbfeld ordentlich den Platz breit zu machen, weil den DJ Kavik musst du halt auch in der Mitte ernst nehmen. Und wenn DJ Kavik in der Mitte den Ball hat, dann zieht sich die Verteidigung zusammen und er kann den Ball wieder rausspielen auf die Schützen. Jefferson, Bell, JJ Mann, Geske und das klappt ganz gut.
Ich muss sagen, DJ Covington erinnert mich so ein bisschen an den jungen Jason Boone. Also als er in die Liga kam, damals vor, ja schon, muss schon sagen, vielen, vielen Jahren, hat so ein bisschen ähnlich gespielt, vom Gefühl her, wie Covington. Covington vielleicht noch der bessere 1-gegen-1-Spieler, aber sonst, und auch macht mehr Punkte, klar, als Boone es damals für Göttingen zu Beginn seiner BBL-Karriere gemacht hat, aber es ist schon so ein bisschen so vom Typ her, der athletische, starke, der mal einen Block raushaut, der einfach physisch spielt. Da muss ich immer dran denken, wenn ich Covington sehe.
Was wir nicht unerwähnt lassen sollten, ist die Leistung von Jake Odom. Der war ja, also der Junge hat, also ich muss halt sagen, ja, Jake Odom, nee, wir müssen darüber reden. Also wenn er 29 Punkte macht und einem Triple-Double kratzt und auch mit richtig starken Quoten so ein Spiel auflegt, sollte auch erwähnt sein. Jake Odom, Chapeau, richtig starke Leistung, war eigentlich der X-Faktor, so dass mir die Bayreuth das Spiel tatsächlich noch fast gedreht hätte und das Comeback geschafft hätte. Sein Dreipunktspiel, seine Energie, die Fans abgeholt, er war der Schlüssel, warum mir die Bayreuth eigentlich nochmal rankam. 29 Punkte gemacht, wie gesagt. 6 Rebounds, 7 Assists und 12 seiner 22 Würfe getroffen. Also Jake Odom, ja, zu Recht einer meiner Lieblingsspieler der Liga.
Ich möchte trotzdem nochmal ganz kurz zu Covington, stimmen dir natürlich voll und ganz zu. Warum feiern wir den Mann hier so ab? Der hat 19 Punkte gemacht und 16 Rebounds geholt. Also so 19, 16, er war nah am 20-15-Spiel, was ja so ein bisschen magisch ist, schon in der NBA sogar. Und da ist natürlich klar, in 8 Minuten weniger Spielzeit trotzdem 16 Rebounds zu holen, der hat die ganze Sache da unter den Brettern schon ganz schön dominiert.
Er hat da ordentlich aufgeräumt, auf jeden Fall, ja. Und zumal man sagen muss, hat er ja schon 14 zur Halbzeit. Er hat schon zur Halbzeit 14 Rebounds gehabt. Und
richtig. Nicht so schlecht.
Nicht so schlecht, ja, genau.
Nächste Partie.
Jawohl.
Wir gehen mal kurz rüber in den Pokal. Alba Berlin hat gespielt.
Ja, genau. Wir müssen hier so ein bisschen rumspringen.
Es gab ja Pokalquali. Baskets, genau, 102 zu 73, klare Sache für Berlin. Stand eigentlich auch nie so wirklich in Frage, wer da gewinnt, oder?
Nee, tatsächlich war das von Anfang an gleich, hat Alba gleich die Butter vom Brot genommen. War schon von Anfang an klar, dass Berlin das Ding nach Hause fahren wird. Also im ersten Viertel gleich die ersten Punkte gingen aufs Konto von den Würzburgern. Ja, und danach hat Alba mit einem 13-0 aufgeantwortet. Im ersten Viertel gleich.
Das ist halt auch krass, weißt du, da kriegst du, willst du zu Hause einen Pokal, kriegst einen Korb und denkst du, come on Leute, das kann jetzt nicht sein. Und dann schenkst du dem Gegner erstmal 13 ein, das ist schon so ein Signal.
Und es war halt auch richtig stark gespielt, vor allem eine gute Defense gespielt wieder, keine einfachen Punkte, gerade okay, im ersten Viertel muss man sagen, im ersten und zweiten Viertel war es halt schon jetzt defensiv nicht so stark, zumal die Würzburger auch, gut gespielt haben, haben sich von den 13-0 auf nicht verrückt machen lassen. Dax Bradley war auch ziemlich angepisst, muss man sagen, hat dann gleich nach, na, ich glaube, 4 Minuten gleich viermal gewechselt, oder 3-4 Mal gewechselt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hat dann gleich ein komplettes neues Lineup gebracht und dann lief es auch ein bisschen bei den Würzburgern, die kamen so ein bisschen ran, aber trotzdem.
Vor allem offensiv eben.
Genau. Und dann haben die Albatros einfach die Zügel ein bisschen angezogen, ein bisschen härtere Defense gespielt und offensiv halt viele gute Würfe gefunden und endlich mal richtig starken Teambasketball gespielt, 29 Assists verteilt. Sah schon sehr gut aus, war offensiv natürlich mit 102 Punkten Ausreißer, muss man in die Relation setzen, wenn man vor 2 Spielen noch 43 Punkte erzielt, aber dennoch war es ein richtig gutes Spiel und leider sehr enttäuschend von den Würzburgern, die, wo ich mir da schon mehr erhofft hätte von denen, zumindest mehr Spannung, aber die Albatrosse schon auf ihrer, ja, auf ihrem höchsten Level agiert in dem Spiel.
Okay, ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. War eine deutliche Sache. Wir gratulieren natürlich Alba Berlin zum Einzug ins Top 4. Wen hättest du denn da gern als Gegner?
Jetzt lass mal kurz überlegen. Brose Basket sind dabei, Bayern sind dabei und Frankfurt.
Frankfurt.
Ja, es ist ja eine gute Frage. Also,
Pick of Poison
ja,
eigentlich,
pick
ganz
your
simpel.
poison, such mal aus. Such mal aus ja, egal. Mit was du dich quälen möchtest. Ja,
Ludwigsburg ist nicht dabei, da
Lud,
hast du
okay,
dich
alles
wirklich
klar.
kurz.
Wenn Ludwigsburg nicht dabei ist, dann kann ja alles nur über den Pokal hinausgehen. Ich denke, am liebsten wäre schon München, weil ich glaube, München ist eine Mannschaft, die den Berlinern liegt. Frankfurt wäre eklig, weil sie einen ähnlichen Spielstil spielen wie die Ludwigsburger. Bamberg willst du sowieso nicht spielen. Ich denke mal, am liebsten München, wenn nicht Frankfurt.
Alles klar. Dann machen wir das zum Pokal kommen wir später nochmal.
Absolut, genau.
Gehen aber jetzt erstmal wieder zurück in die Liga, in den Liga-Wettbewerb. Ulm hat gespielt zu Hause gegen die Basketball-Löwen Braunschweig und Ulm hat gewonnen durch ein starkes Finish, 76 zu 67. Ray Morgan, super stark, 8 von 10, Zweier, 23 Punkte gemacht, 7 Rebounds geholt und am Ende sehr, sehr gut Pierre Henry, 4 Steals. Einige sehr, sehr gute Aktionen, sehr konzentriert, auch in der Defense, gute Aktionen gesetzt und auch, ja, vielleicht sogar so ein bisschen der Matchwinner auf Ulmer Seite gewesen. Wie hast du gerade Henry auch gesehen?
Ja, Per Günther hat es im Interview nach dem Spiel noch gesagt, jetzt habe ich Probleme mit seinem Vornamen auszusprechen, Henry war so der Schlüssel zum Spiel. Also der hat so ein bisschen den Sieg eingetütet, die Jungs noch mal heiß gemacht in den letzten Minuten, dachte, hey komm, hier geht noch was, weil er Derek Needham so stark verteidigt hat, sagte Günther. Und selbiges muss ich auch sagen, also und da muss man auch mal den Leuten, den Verantwortlichen in Ulm mal ein Lob aussprechen und sagen, dass die Jungs, die sie nachverpflichtet haben, Henry, Braun, Beb, jetzt nicht in dem Spiel, aber schon vorige Spiele, eine richtig gute Leistung gemacht haben, dass das alles richtig gute Griffe waren, die also sich alle perfekt eingefügt haben und ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht haben. Und jetzt auch Pierre Henry und Taylor Braun, gerade Braun auch im vierten Viertel richtig stark gespielt und waren halt auch der Grund, warum Ulm am Ende das Spiel noch gedreht hat.
Man kann das auch statistisch belegen, wenn man den Blick schweifen lässt in die Plus-Minus-Statistik-Spalte. Da sieht man nämlich bei Henry plus 17, der beste Wert von allen Ulmern, hat man gesehen, wenn er auf dem Feld lief, dann klappt es bei Ulm und bei Braunschweig klappt es eben nicht mehr
Und
so besonders gut.
es gibt halt auch nicht viele, viele Spieler, die es schaffen, so einen kleinen, quirligen Mann wie Derek Needham vor sich zu halten und so stark zu verteidigen. Und es gab einige Situationen im vierten Viertel gestern, wo es Henry geschafft hat, Derek Needham richtig, richtig unter Druck zu setzen und auch einige Stops zu erzwingen. Und das musst du auch erstmal schaffen. Und deswegen hat Per Günther mit seiner Aussage schon sehr recht, und indem er sagt, Henry war so der Spieler des Spiels und der Schlüssel auch, warum man am Ende noch das vierte Viertel mit 26-12 gewinnen konnte.
Henry hat sich, das fand ich so großartig, nach jeder gelungenen Aktion auch total gepusht und die Schiedsrichter, sag ich schon, die Zuschauer wieder zurück ins Spiel geholt. Also unfassbar. Der hat irgendwie einen Ball gerade noch so ins Aus getatscht und stellt sich dann vor die Zuschauer hin und spannt erstmal die Muskeln an. Also mir macht das auch Spaß, wenn der Spieler so richtig, den merkst du an, der war so richtig. Ja, der war so richtig drin im Spiel. Der hat richtig Freude gehabt. Das war gut. Sehr, sehr
Ja,
gute Leistung von ihm.
denke ich auch.
Auf der anderen Seite, Keaton Grant lange ohne Punkte oder mit wenig Punkten zumindest hat dann irgendwann, ich glaube Ende drittes Viertel oder so, ist jetzt geraten, einen Zwischenspurt gestartet und mal ein paar Punkte nachgelegt. Steal, Dunk, was man so von Grant relativ oft sieht, ein Dreier noch hinterher. Josh Gesser fällt ja weiterhin aus. Auch deswegen ist Braunschweig so abhängig von Grant. Aber wie der das macht, ist schon beeindruckend für mich.
Absolut. Wir hatten gestern in der Videoshow das Thema, die Mid-Season Awards. Welcher Spieler hat es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt verdient? MVP, Coach of the Year, Most Improved Player und mein Kandidat Nummer 1 für den MVP, Keaton Grant. Du hast es in deiner Kolumne geschrieben auf basketball.de. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, habe mir viele Statistiken angeguckt, viel über ihn durchgelesen, und er ist einfach nicht nur halt offensiv der absolute Pfeiler in Braunschweig, sondern halt auch defensiv absolut überzeugend. Und das Ding ist halt, er nimmt wirklich viele Würfe. Bei einem Team wie Braunschweig nicht unbedingt schwer, wenn jetzt da nicht so viel offensives Potenzial besteht. Aber er trifft halt auch viele Würfe. Und ich denke, umso mehr Würfe du nimmst, umso schwieriger ist es doch, eine gute Quote aufs Feld zu bringen, weil du musst auch mehr Würfe treffen. Und du kannst halt jetzt, sage ich mal, wie Needham 14 Würfe nehmen, aber nur 6 treffen. Kannst aber auch wie er 19 Würfe nehmen. Okay, 8 treffen ist jetzt ein blödes Beispiel, aber er hat halt durchweg in allen Kategorien richtig starke Quoten. Ist der beste Scorer der Liga, verteilt Assists, holt Rebounds, absoluter X-Faktor für die Braunschweiger und deswegen für mich der MVP diese Saison.
Wow, da könnte man mal auch gesondert diskutieren, aber das habt ihr ja, wie gesagt, schon gestern gemacht. Machen wir das Spiel zu
Machen wir zu.
und halten noch fest, dass Ulm gewonnen hat, obwohl sie nur 3 von 21 Dreiern getroffen haben, alle von Per Günther.
Musst du auch mal schaffen.
Geht definitiv besser, aber wenn man den Sieg holt, dann passt es schon.
Absolut.
Nächste Partie, die erste vom Sonntag. Bremerhaven gegen Tübingen und Tübingen holt sich den Auswärtssieg, gewinnt 88 zu 86 in Bremerhaven. Unser Lieblingsspieler, Vlade Mihailovic, hat mal wieder ein super Spiel gemacht. Was ist das denn hier? Ja, jetzt machen wir mal kurz Werbung für Beko. Das war so nicht beabsichtigt. Ich habe mir hier gerade das Statsheet aufgemacht und dann ging das Video los. Ihr habt es gehört. So, jetzt aber wirklich über das Spiel. Mihailovic 22 Punkte, Vogt 22 Punkte. Und am Ende gewinnt Tübingen eben mit 2. Lag's an den Offensiv-Rebounds?
Ja, also wenn du 20 Offensiv-Rebounds zulässt und dem Gegner so viele zweite Wurfchancen ermöglicht, dann sollte da schon, ja, wie soll ich sagen, dann kannst du da kein Spiel gewinnen. Wenn du 20 Offensiv-Rebounds zulässt, dann, ja, du brauchst dich ja nicht beschweren, wenn der Gegner so viel mehr Wurfchancen hat.
Also, wir erläutern das mal in Zahlen. Die Bremerhaven Bremerhavener hatten zwar 32 Freiwürfe, Tübingen nur 15, also 17 mehr für Bremerhaven, aber bei den Feldwürfen, da hatte Tübingen mehr, und zwar 22, also 22 Würfe aus dem Feld mehr. Da müsstest du schon arg schlechte Quoten haben, und das hatte Tübingen allerdings auch. Vor allem aus dem Dreierbereich. Und Bremerhaven hat ganz gut getroffen und nur deswegen sind sie auch dran geblieben. Und am Ende hätten sie das Spiel auch gewinnen können, klar, keine Frage. Ja, auch wieder mit so einem stark aufgelegten Kyle Vogt, mit einem sehr guten Larry Gordon. Aber am Ende, wenn es dann so knapp ist, dann reicht vielleicht dieser eine Offensivrebound, den man sich nochmal holt.
Und das haben die Tübinger getan.
Und das haben die Tübinger getan.
Ja, Vlade Mihailovic hat 22 Punkte gemacht. Für mich auch einer der besten Spieler der Liga aktuell. Sehe ich auch absolut gern. Weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, für dich ja auch einer der wahren All-Stars quasi. Mal gucken. Also ich hatte ihn auch in meinem Team als Kandidat für All-BBL-Team. Am Ende der Saison vielleicht eine Auszeichnung für ihn. Da hatte ich ihn auch auf dem Schirm mitgehabt.
Also, wenn man sich die letzten Wochen anschaut, da hatte er kurzen Durchhänger gehabt, München und Oldenburg, das waren beides deutliche Niederlagen, da hat er sich ein bisschen zurückgehalten mit den Punkten 4 und 2, aber dann gegen Ludwigsburg 15 Punkte gemacht beim Sieg, jetzt beim Sieg gegen Bremerhaven 22, gefällt mir sehr, sehr gut, weil er eben ganz verschiedene Optionen hat, also er trifft den Dreier sehr, sehr gut, das war lange eine Schwäche von ihm. 42%. Das ist sehr gut. Er trifft den Zweier, weil er sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Er kann 1 gegen 1 spielen. Er kann aus dem Pick and Roll agieren. Und eben selbst abschließen. Der kommt mit einer Geschwindigkeit zum Korb und mit einer Härte. Also, sowas siehst du tatsächlich selten. Völlig kompromisslos. Geht er in Richtung Korb. Und er kann eben auch den Assist spielen. Also gerade aus dem Pick and Roll, wenn beispielsweise mal nicht Sanders oder Jordan das machen, sondern wenn Mihailovic das macht, der kann das auch. Und der findet auch den Mitspieler. Er findet auch Radosavljević zum Beispiel, der dann oft in der Mitteldistanz den Wurf nimmt und oft auch trifft. Er sieht schon sehr, sehr gut aus und er ist auch ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und auch seine Freiwurfquote ist okay. Er wirft 71%. Das klingt jetzt ziemlich schlecht, aber wenn man sieht, was Mihailovic so in den letzten Jahren von der Freiwurflinie fabriziert hat, dann ist das schon okay. Und das ist ein sehr, sehr kompletter Spieler, der nächstes Jahr These, Achtung, These, nicht mehr in Tübingen spielen wird, sondern in Oldenburg, in Bonn, vielleicht bei so einem Verein, der eben ein bisschen zahlungskräftiger ist, und dann könnte Mihailovic auch mal Playoffs spielen vielleicht. Also das gefällt mir doch sehr gut.
Kelch
Ist Tübingen noch ein Abstiegskandidat?
ja. Nein, denke ich nicht. Wenn du genau so eine Spiele gewinnst gegen die direkten Konkurrenten, dann brauchst du dir da ja wenig Gedanken um den Abstieg machen. Denke ich,
Bremerhaven.
wenn du da die Spiele gewinnst gegen die Leute, die hinter dir stehen, dann machst du natürlich für die Leute hinter dir schwerer, Siege einzufahren und vielleicht noch an dir vorbeizuziehen.
Bremerhaven, muss man sagen, hat das erste Spiel in Tübingen, das Hinspiel, deutlich gewonnen. Ich glaube mit 30 oder so. Also das war eine ganz klare Angelegenheit. Aber sie müssten jetzt eben trotzdem 2 Siege mehr holen als Tübingen in den verbleibenden 16 Spielen, um sie noch zu überholen. Unmöglich ist das natürlich nicht. Aber so
Absolut
wie
nicht.
Tübingen die letzten 2 Wochen aufgetreten hat, sah schon gut aus. Mal sehen, ob sie sich so weiterentwickeln unter dem neuen Trainer McCoy, oder ob es noch mal weiter nach unten geht.
Kommen wir zu den Brose Baskets.
Kommen wir zu den Brose Baskets. Sie haben gespielt auswärts in Ludwigsburg. Wir sind wieder rüber geswitcht in den Pokal. Switchen ist ein gutes Thema, wenn man über Bamberg spricht. Und das sah am Anfang auch sehr interessant aus. Bamberg ist relativ schnell davongezogen, und Ludwigsburg hat das aufgeholt, zur Halbzeit sogar geführt. Im dritten Viertel danach war Bamberg dann wieder vorne, bisschen starkes Finish gehabt am Ende des dritten Viertels. Und im vierten Viertel hat Bamberg das Spiel dann dominiert. Ludwigsburg war ziemlich unkonzentriert, hat das Spiel dann folgerichtig auch mit 58 zu 71 verloren. Sieg geht definitiv in Ordnung. Für Bamberg muss man gar nicht groß drüber reden, aber das war schon interessant, was Bamberg alles sich einfallen hat lassen. Also sie konnten ja nicht trainieren, haben ja am Freitag noch gespielt in Moskau gegen Khimki Moskau, und kamen dann so ungefähr aus dem Flieger in die Halle zum Tip-off. Und trotzdem sah das von Anfang an sehr konzentriert aus, sehr gut. Haben, wenn ich das richtig gesehen habe, erstmal Box and One gespielt gegen John Brockman. Sehr interessante Variante. Das hat auch ganz gut funktioniert, bis Brockman dann eben seine Mitteldistanzwürfe getroffen hat. Das war dann ein bisschen schwer zu verteidigen, weil unterm Korb halt auch nicht zu viel Platz gelassen werden sollte. Aber dann haben sie eben gesagt, okay, dann spielen wir es nicht mehr, dann spielen wir normale Zone. Dann lief Radojevic da auf einmal rum, der nochmal ein bisschen größer war, der dann reinkam, der nicht in der Starting Five stand. Das war schon spannend zu sehen, was da alles probiert wurde. Haben sie mal Mann-und-Mann-Verteidigung auch mal kurz gespielt. Und gegen die Zone musst du halt deine Dreier treffen. Und wenn du halt 3 von 18 schießt, wie Ludwigsburg das getan hat, dann gewinnst du das Spiel eben nicht, ganz klar.
Unterstreicht halt auch die These, dass die Brose Baskets Bamberg ja historisch gut sind dieses Jahr. Wahrscheinlich so gut wie noch nie eine Mannschaft in der BKBBL, zumindest auch was die Variabilität angeht. Also wenn du jetzt sagst, verschiedene Verteidigungsarten gespielt, auf alles irgendwie eine Antwort gehabt, offensiv wie defensiv so variabel einsetzbar, das ist schon sehr, sehr stark, was die da machen.
Im letzten Viertel hat Bamberg Ludwigsburg dann den Dreier mehr oder weniger gegeben und ist relativ früh immer abgesunken, und unterm Korb war nichts mehr drin für Ludwigsburg. Also da ging gar nichts mehr, kam es nicht mehr durch. Da standen dann 2, 3 Verteidiger unterm Korb, die dich halt schön wieder runtergepflückt haben, wenn du da versucht hast, in Richtung Korb zu gehen. Caron Johnson, unermüdlich, hat es immer wieder probiert. Hat 5 von 7 getroffen, Zweier, aber eben nur deswegen, weil er dann diese schlechten Würfe auch nicht genommen hat oft, sondern hat wieder versucht, den Pass rauszuspielen. Dann ging die Uhr zu Ende und so, das hat dann am Ende nicht so gut funktioniert, gerade eben, weil der Dreier auch gefehlt hätte. Sonst hätte Ludwigsburg definitiv eine Chance gehabt. Ich habe in meinem Vorbericht für basketball.de auch geschrieben, Ludwigsburg gewinnt das, aber nur, wenn sie 30% Dreier schießen. Das hat eben nicht geklappt. Das waren nur 16,7. Wenn sie 5 Offensiv-Rebounds mehr holen, das haben sie geschafft. Das sah auch wieder ganz gut aus. Das Spieltempo hochhalten, das hat phasenweise auch geklappt, gerade in den Phasen, in denen Ludwigsburg sehr, sehr gut war und das beispielsweise im zweiten Viertel den hohen Rückstand schon aufgeholt hat. Da haben sie schnell gespielt, das ging fix nach vorne. Und dann eben noch das Thema geschicktes Foulmanagement. Auch das hat nicht funktioniert. Ludwigsburg regelmäßig nach 2, 3 Minuten mit 4 Teamfouls, und Bamberg stand da bei 0 oder 1. Da war auch nicht jeder in Ludwigsburg ganz glücklich mit, aber so war es dann eben.
Ja.
Bamberg fährt zum Top 4 nach München. Auch da gratulieren wir natürlich und sind gespannt. Also Bamberg natürlich irgendwie, so wie sie gerade spielen, der Favorit.
Der
Aber
Favorit
dadurch,
Nummer eins, denke
dass
ich.
sie so viele Spiele haben, ich bin mal gespannt, ob das nicht vielleicht doch so läuft wie letzte Saison, als es dann gegen Oldenburg im Finale nicht mehr gereicht hat. Da war die Konzentration dann weg. Wieder zwei Spiele an 2 Tagen. Das ist schon heftig.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Nächste Partie.
Auf jeden Fall Frankfurt gegen Oldenburg.
Wir bleiben im Pokal 80 zu 68 für Frankfurt. Die Verteidigung, der Schlüssel zum Sieg in der zweiten Halbzeit, hat Frankfurt nur 25 Punkte zugelassen von Oldenburg. Das ist schon stark, vor allem dann eben das dritte Viertel war entscheidend, 23 zu 13. Dazu hat Oldenburg noch ziemlich oft den Ball verloren. Ich glaube, 18 oder 20 Mal sogar, 18 Mal. Scott Machado 4 Mal, Duggins 3 Mal, Paulding 3 Mal. Also da hat jeder mal was hergeschenkt. Und dann war es am Ende doch eine vielleicht ein bisschen deutlichere Sache, als man das so vorher vom Papier her erwarten konnte.
Ja, absolut. Ich hätte auch gedacht, dass die Oldenburger da ein bisschen ausgeglichener gestalten, die Partie. Aber in den letzten Wochen war es halt so, dass sie, wenn wir darüber gesprochen haben, über die Oldenburg-Spiele, war es halt, wenn du von den Spielen redest, wo du denkst, dass sie da auf Augenhöhe agieren werden, enttäuschen sie so ein bisschen. Und in den Spielen, wo du sagst, ja, schwierig, da machen sie auf einmal eine gute Partie. Das ist so ein bisschen eine kleine Wundertüte gerade aktuell. Die Frankfurter, haben wir ja schon drüber gesprochen, sind ein absolutes Top-Team der Liga, gerade irgendwie ein richtiger Contender sozusagen, Platz 4 aktuell der Tabelle und ja, ein richtig gutes Spiel auch gestern gemacht. Joe Vogtmann, 14 Punkte, 5 Rebounds geholt, 66,7% seiner Würfe getroffen, also 6 von 9. Der Junge gefällt mir richtig, richtig gut und ist für mich auch gerade aktuell, ja, der beste Center neben Daniel Theis, möchte ich sagen.
Oh, das ist interessant. Das sehe ich ein bisschen anders. Für mich Daniel Theis spielt hervorragend. Das, was er spielt, da könnte man auch nochmal gesondert drüber reden, dass ich sehr schade finde, dass er eben wenig Basketball spielt, mal so gesagt. Also er ist einer, der hinten mal 3 Leute runterblockt. Hinten macht er das, hinten ist er voll eingebunden, klar, aber vorne ist er der irgendwie die Alley-oop-Anspiele kriegt und mal abrollt zum Korb und wenn die Bahn frei ist, dann kriegt er den Ball auch, aber sonst irgendwie, also kreieren lässt man ihn nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Also da würde ich mir auch für die Entwicklung von Daniel Theis wünschen, dass da ein bisschen mehr möglich wäre. Aber klar, wenn du solche Spieler hast wie Melli, die das dann eben doch noch mal ein bisschen besser können. Aber das ist ein anderes Thema, Daniel Theis
Genau, da reden wir nochmal gesondert drüber.
bei Bamberg. Naja, okay. Joe Vogtmann, ja, kann man nur loben, auch die Ausgeglichenheit im Kader von Frankfurt und auch, dass sie Rückschläge sehr, sehr gut wegstecken können. Das haben sie die letzten Jahre ja schon gelernt. Jetzt Danilo Bartel fällt aus einige Zeit und kurz vor dem Spiel Konsti Klein auch noch umgeknickt, konnte auch nicht spielen. Und trotzdem spielen die mit einer ordentlichen Rotation. Dann kriegt Max Merz eben noch 6,5 Minuten, spielt Johannes Richter ein bisschen mehr für Bartel, 14 Minuten, macht seine zwei Zweier rein. Also schon beeindruckend, wie Frankfurt auch mit Ausfällen umgeht.
Was auch wahnsinnig beeindruckend ist, wenn du dir mal die Spielminuten von Quantes Robertson anguckst.
Oh wow.
Also gerade 17 Sekunden auf der Bank gesessen.
Das ist heftig.
Also Quantes Robertson mit einem Motor
Ist ja auch nicht mehr der Jüngste,
ist ja auch nicht
muss
mehr der
man auch mal
Jüngste,
sagen.
war wahrscheinlich vorher noch kurz ja, im Jungbrunnen gefallen, sage ich jetzt mal. 39 Minuten gespielt und 43 Sekunden. Wow, 17 Sekunden auf der Bank verbracht.
Das hat sich gelohnt,
Das hat sich auf jeden Fall
definitiv.
gelohnt, ja. Kurz seiner Frau geschrieben, Schatz, ich komme mal später zum Essen, muss spielen. Dafür ist noch gereicht.
Genau, bei Oldenburg, da hat das mit dem Ersetzen von Spielern, die ausfallen, nicht so gut geklappt. Ich meine jetzt vor allem Nemanja Alexandrow, stand in der Starting Five, 12 Minuten 53 gespielt. Da kann man sich überlegen, Moment mal, warum denn nur so kurz? Der hat doch einen Dreier immerhin getroffen. Ja, der saß dann nach knapp 13 Minuten mit 5 Fouls wieder draußen. Und wenn Alexandrow ausfällt, ist es nicht so einfach, auch Richtung Spacing für Quali und was da alles mit zusammenhängt, weil er das Feld halt auch nochmal breiter macht als
Ja.
beispielsweise dann ein Smulders, auch ein Schwedhelm, der klar zwar auch klar den Dreier schießen kann, da muss man aufpassen, aber ist ein ganz anderer Spielertyp. Nicht so flexibel auch wie Alexandrov, auch wenn ich jetzt nicht der größte Alexandrov-Fan bin, muss ich auch zugeben. Aber trotzdem
Macht es halt
hat das
einfacher in der
rollenlockere
Offensive.
Spiel mit ihm natürlich mehr
Ja.
Qualität als ohne ihn, keine
Ja.
Frage. Von Dagens auch wieder eine gute Partie gemacht, 17 Punkte, ordentlich getroffen aus dem Feld, auch Quali ganz gut, 12 Rebounds geholt, aber am Ende reicht es dann nicht für Oldenburg und Frankfurt zieht ein ins Top vor.
Damit das Teilnehmerfeld komplett.
Und auch da gratulieren wir natürlich den Fraport Skyliners. Viel Spaß bei Top 4 in München.
Die Telekom Baskets können doch noch gewinnen. Und damit die letzte Partie, würde ich sagen.
So ist das. Die Telekom Baskets können doch noch gewinnen. 101 zu 93. Zwei absolute, ja, nicht so wirklich Defensivteams, muss man wohl sagen. Also was da zum Teil gespielt wurde. Puh, das war schon, also Ballverluste und hier und da und irgendwie verschlafen alle die Transition Defense und man rennt und also 101 zu 93 hört sich ja nach einem relativ attraktiven Spiel an mit vielen starken Dingern, die irgendwie reingeflogen sind und keine Ahnung, aber das war dann doch irgendwie nicht schön anzuschauen.
Der Einzige, der wirklich schön anzuschauen war, war Aaron White. Meines Erachtens, wir haben 25 Punkte gemacht. Gegen den hatten die Karlsheimer nicht wirklich ein Mittel gehabt. Also Aaron White konnte machen, was er wollte. Und wer mir persönlich sehr gut gefallen hat, war Flo Koch. Also seit der Verpflichtung von Pohl blüht Koch absolut auf. Jetzt hat er in der Starting Five gestanden, 21 Minuten gespielt. Hat 5 seiner 10 Würfe getroffen, 7 Rebounds geholt, 4 Assists verteilt und 14 Punkte dazu. Also Flo Koch seit der Verpflichtung von Pohl als Trainer dreht er richtig auf und zeigt auch, was er imstande ist zu leisten.
Definitiv auch schön, dass ein, ja, ganz so jung ist er nicht mehr, aber schon noch junger deutscher Spieler, jetzt auch endlich mal die Minuten kriegt. 92 geboren, ja, ist schon noch, lassen wir noch als jung durchgehen,
Lass er noch als jung durchgehen, ja, denke ich schon.
23 Jahre alt.
Für Kreuzheim natürlich richtig bitter, die 10. Niederlage in Folge. Da muss langsam mal wieder ein Sieg her bei den
Adam Chubb hat es
Kollegen.
sehr gut gemacht, 20 Punkte. Aber wenn man sieht, Adam Chubb trifft 9 von 12 aus dem Feld. Er hat ja schon oft Probleme, sich irgendwie zum Korb durchzuarbeiten. Ist wahnsinnig intelligent, hat viel gesehen, hat die Erfahrung, die ihm auch hilft, dann oft in richtige Positionen zu kommen. Aber 9 von 12 zu treffen, das zeigt doch auch, dass die Defense dann irgendwie doch nicht so ganz stand, wie man das vielleicht erwarten könnte. Interessante Sache, Bonn hat ohne Mädrich gespielt, der in den letzten Wochen heftige Probleme hatte, in der Defense vor allem hinterherzukommen, weil er irgendwie von der Schnelligkeit, da fehlt ihm dann doch was nach, hatte, glaube ich, eine längere Verletzung vor einiger Zeit, schießt seine Dreier, okay, aber in der Defense, da hat so ein bisschen Präsenz gefehlt unterm Korb. Was mit Yancey Gates jetzt da ist, der zwar auch jetzt nicht der geborene Defensivspieler ist, aber der ist einfach schon mal,
Eine Präsenz.
ja, also ja, gegen den willst du nicht dagegen laufen, weil du nicht weißt, was passiert, wo du wieder aufwachst, wenn du das machst. Yancey Gates,
Sehr gut gesagt.
7 Rebounds auch geholt und 23 Punkte gemacht. Sein bestes Spiel natürlich im Dress der Telekom. Baskets, nochmal zu den Baskets. Sie haben schon jetzt endlich richtig nachverpflichtet, oder? Mit Gates und mit Marshall.
Ich denke schon, ja. Ich denke, dass das jetzt so die Puzzleteile waren, die jetzt, ja, wie du sagst, richtig nachverpflichtet, die gefehlt haben. Gerade auch Gates, ja, ein besserer Center als es Dirk Mädrich ist. Hat sich ja offenbart, was Dirk Mädrich für Probleme hat, in der Defensive gegenzuhalten. Die hat Gates nicht. Und deswegen denke ich, dass man da schon die richtigen Schlüsse gezogen hat aus der schwachen Hinrunde.
Wobei man auch sagen muss, dass Klimavičius ja eben noch fehlt. Also Gates wäre nicht gekommen, wenn Klimavičius fit wäre. Eher noch der Blick auf Shaun Marshall nochmal, der ja so ein bisschen der Spieler ist für mich, der gefehlt hat. Der
Ja,
kommt zum Korb
genau.
und das hat Bonn einfach, zumindest in dem alten System von Fischer gefehlt. Ob sie es jetzt noch so wirklich brauchen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das jetzt eh alles irgendwie Chaos ist und jeder macht mal was. Und naja, ich mag ja schnellen Basketball, aber ich bin da noch nicht so ganz überzeugt davon, was Bonn aktuell spielt. Aber jetzt haben sie erstmal Kreisheim geschlagen und schauen wir mal, wie es weitergeht für die Bonner.
Ja.
Was erwartest du? Wie weit geht's noch für Bonn? Haben die noch mal eine Chance, oben anzugreifen?
Ja.
Das frage ich jede Woche und
Ja.
irgendwie von
Hör
der
auf
Qualität
jetzt.
her müsste es eigentlich gehen, aber
Von der
irgendwie.
Qualität im Team sollte es schon möglich sein, um die Playoffs zu spielen, aber durch diese verkorkste Hinrunde, denke ich, sollte man schon ja, die Kirche im Dorf lassen und sagen, hey Freunde, jetzt alles, was bis Richtung Platz 9 ist, ist okay, aber ich denke mal, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Da sehe ich Braunschweig aktuell gefestigter und stärker, gerade auch was Defensive angeht. Braunschweig spielt eine überragende Defensive. Ludwigsburg, Frankfurt, Ulm, das sind für mich Teams, die da reingehören, aber jetzt aktuell nicht die Telekom Baskets Bonn.
Jetzt erstmal für die Bonner nach Bremerhaven, dann zu Hause gegen Göttingen. Sind zwei Spiele, die Bonn auf jeden Fall gewinnen muss, um nicht noch weiter unten rein zu geraten. Aber jetzt erstmal der Sieg gegen Crailsheim war wichtig.
Ja.
Das war's auch schon. Wir sind durch
Sind wir
mit den
durch?
Spielen und gehen gleich weiter zum deutschen Spieler der Woche. Wen
Ja.
hast du denn da
Mein
auf
deutscher Spieler
Zettel?
der Woche ist Joe Vogtmann. 14 Punkte gemacht. 6 seiner 9 Würfe getroffen. Für mich der deutsche Spieler der Woche.
Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Waren jetzt nicht so viele super Performances von deutschen Spielern dabei, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Aber Joe Vogtmann ist immer eine gute Wahl als deutscher Spieler der Woche. International, wer war der Player of the Week?
Ja.
Ich fange mal an. Ich habe hier DJ Covington diesmal, der einfach so präsent war und so viel richtig gemacht hat. 20, wie gesagt, 19 Punkte, 16 Rebounds, die 19 Punkte aus dem Feld, 8 von 11. Das zeigt einfach, wie stark, wie dominant er unterm Korb war. Deswegen für mich DJ Covington, diesmal Player of the Week.
Ja, für mich selbes Spiel, anderes Team, mein Freund Jake Odom, für mich Spieler der Woche.
Vorher noch Fan, inzwischen schon Freund, also da geht's.
Ja, ich bin Fanboy, sagen wir es so. Ich bin ein ziemlicher Fan von Jake Odom. Ich mag große Point Guards. Seine Art, wie er Basketball spielt, gefällt mir sehr gut. Ja, 29 Punkte gemacht, 12 von 22 getroffen. Und wir wissen aus der Vergangenheit, wie schwierig es ist, gegen ja auch defensiv gefestigtere Hagener zu agieren. Und das hat er geschafft, hat er gemacht und richtig gutes Spiel gemacht und deswegen für mich der Spieler der Woche.
Ohne ihn hätte Bayreuth definitiv keine Chance gehabt.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Mit ihm schon. Deswegen ist das definitiv
Absolut richtig.
gerechtfertigt. Okay.
Das war's. Sind wir
Das
durch.
war's. Wir sind komplett durch. Und sagen Tschüss. Vielen Dank fürs Hören von Overtime Nummer 14 inzwischen schon. Gerne auch Kritik. Was wollt ihr hören? Woran habt ihr Freude? Was können wir ausweiten? Was können wir lieber sein lassen? Immer wieder gerne. Wir freuen uns über jegliche Form der Rückmeldung. Und liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, schreibt uns Briefe, wenn ihr unsere Adressen rausfindet. Und dann sagen wir bis zur nächsten Woche.
Macht's
Hat
gut.
Spaß gemacht und
Wie
bis
immer.
zum nächsten Mal.
Bis
Ciao.
nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke fürs Downloaden des Give and Go Podcasts. Für weitere Folgen und neue Ausgaben unserer Videoshow besucht www.giveandgobasketball.de, folgt uns auf Facebook und Twitter und abonniert unseren YouTube-Kanal.